Hallo, hier ist das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, euer sozialpolitisches, sozialgesellschaftliches Magazin bei Radio X. Ich grüße euch, hier ist der Michael und neben mir sitzt die...
Die Sophia, ich grüße euch auch.
Ja, super. Wir haben heute wieder ein paar super interessante Sachen für euch vorbereitet. Und zwar geht's geht's um Gewalt? Ja, um Gewalt geht's auch, um rassistische Gewalt. Da haben wir eine Unterhaltung geführt, da gibt's unter anderem morgen eine Veranstaltung. Und außerdem haben wir noch...
Genau, wir werden ein Telefoninterview später haben mit Welcome Frankfurt. Und zwar geht es um die Zustände gerade in der Fechenheimer Erstaufnahme. Und genau, da werden die uns ein bisschen zu erzählen, was da gerade los ist.
Tja, alles knifflige Themen. Wir haben deswegen uns gedacht, da setzen wir mal ein bisschen was zusammen zu dem Thema. Ganz konkret, es gibt morgen eine Veranstaltung, und zwar in der Stadtbücherei in Frankfurt, Hasengasse 4, ihr wisst, wo das ist. Morgen, 19:30 Uhr, am 4. Februar, gibt's da eine Podiumsdiskussion, und zwar mit dem Titel »Wie umgehen mit rassistischer Gewalt in Deutschland?« Ja, das ist eine Podiumsdiskussion, die wurde unter anderem vorbereitet von Kollegen der Goethe-Universität, und zwar aus dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften. Da gibt es am Institut für Soziologie eine Arbeitsgruppe, die haben sich damit beschäftigt und haben auch schon mehrere Veranstaltungen gemacht. Und morgen ist sozusagen auch deren Abschlussveranstaltung zu dieser kleinen Reihe, die sie gemacht haben. Ich habe mich da mit zwei Kolleginnen unterhalten, und zwar einmal mit der Daria Klingenberg und auch mit der Vanessa Eileen Thompson. Die haben mir ein bisschen erzählt, was in dieser Veranstaltung stattfinden wird und ja und was da überhaupt los ist. Also morgen in der Stadtbücherei. Wir hören jetzt mal. Wie umgehen mit rassistischer Gewalt in Deutschland? Das ist der Titel einer Veranstaltung am Donnerstag, mitorganisiert von der Goethe-Universität. Was wird dort passieren?
Wie umgehen mit rassistischer Gewalt ist Teil einer Veranstaltungsreihe, einer Reihe von Podiumsdiskussionen mit dem Titel Frankfurter Fragen zu Flucht, die in der Zentralbibliothek der Stadtbücherei Frankfurt stattfindet und in dem wir dieses Mal zum vierten Mal Expertinnen und Experten, die in der praktischen Arbeit tätig sind, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen haben, gemeinsam mit Frankfurter Bürgerinnen über zentrale Fragen der gegenwärtig gestiegenen Flüchtlingszahlen und der Frage, was da Zusammenhänge sind, in welchem Kontext, wieso wir jetzt beispielsweise so stark die Flüchtlingskrise in Deutschland spüren, was eigentlich der Hintergrund von dem Engagement ist, das sich im letzten Jahr so stark gezeigt hat, was Fluchtursachen sind, wie europäische Grenzpolitik läuft. Das waren so ein bisschen, ich habe Ihnen einen kleinen Überblick gegeben darüber, was wir in den letzten drei Abenden schon besprochen haben, und das ist jetzt der Abschluss unserer Veranstaltung, in denen wir eben über rassistische Gewalt in Deutschland sprechen.
Sie haben jetzt schon ein bisschen diese zentralen Fragen aufgeführt. Das heißt, das sind auch Punkte, mit denen Sie sich schon länger vor einem wissenschaftlichen Hintergrund beschäftigt haben.
Ja, also wir sind hier der Schwerpunkt Kultur und Migration am Institut für Soziologie der Goethe-Universität Frankfurt. Und wir begannen so im letzten Spätsommer, als wir auch in Deutschland die steigenden Zahlen flüchtender Menschen sahen, als quasi deutlich wurde, dass immer mehr Menschen gerade auf der Flucht sind, uns zu fragen, was eigentlich wir als Wissenschaftlerinnen zu der Diskussion beitragen können. Und wir sahen eben einerseits ein wahnsinniges Interesse, zivilgesellschaftliche Unterstützung, ehrenamtliche Arbeit, die flüchtende Menschen unterstützen. Auf der anderen Seite fanden wir, dass die öffentliche Debatte oft sehr polemisch, populistisch ist, dass bestimmte Zusammenhänge einfach ausgeblendet wurden. Und dann wollten wir in der städtischen Öffentlichkeit, weil wir dachten, es ist wichtig, in Frankfurt für Frankfurter Bürgerinnen und Bürger, für politisch aktive Menschen, für Ehrenamtliche, aber ja, vielleicht auch für unsere Überlegung war schon auch, wen wir eigentlich erreichen können, mit wem wir als Wissenschaftlerin sprechen wollen, ein Forum zu schaffen. Und wunderbarerweise konnten wir hier mit der Zentralbibliothek der Stadtbücherei zusammenarbeiten und da eben einen Raum bekommen, wo wir tatsächlich nicht nur in der Uni, nicht nur unter politisch aktiven oder ehrenamtlich engagierten Menschen sprechen können, sondern mit einer Frankfurter Öffentlichkeit. Und das ist uns auch in den letzten drei Mal sehr gut gelungen. Also die Veranstaltung war jeweils rechenvoll. Die Leute waren sehr interessiert daran, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, vielleicht auch nochmal kritisch. Also gerade bei der ersten Veranstaltung, die wir gemacht haben, zu dem ehrenamtlichen Engagement, die hieß Was tun, wie helfen, das hat auf ein wahnsinniges Interesse, ist auf ein wahnsinniges Interesse der Öffentlichkeit gestoßen, weil Menschen eben nicht nur helfen wollen, sondern auch darüber nachdenken, was eigentlich Hürden sind, was, ja, wo vielleicht auch Grenzen ehrenamtlichen Engagements sind, wo ehrenamtliches Engagement gerade Lücken füllt, zum Beispiel Gruppen wie Teachers on the Road, die Sprachunterricht anbieten, an Stellen, wo eigentlich staatliche Institutionen Sprachunterricht anbieten sollten. Also eine Idee, da ein Forum zu schaffen, oder um Ihnen ein anderes Beispiel zu geben, wir hatten eine Veranstaltung zu Fluchtursachen, über die ja gerade in den Medien und in der Politik sehr viel geredet wird, dass man Fluchtursachen bekämpfen solle, damit man die gegenwärtig die steigende Zahl von flüchtenden Menschen unter Kontrolle bekommt. Und da wollten wir aber mal so ein bisschen mit unserer Veranstaltung Zusammenhänge aufzeigen. Ne? Also aufzeigen, wo jenseits oder hinter vielleicht auch so einer Willkommenskultur, die gerade zu sehen ist, eine Verantwortung deutscher Außen- und Wirtschaftspolitik für die gegenwärtige Krise liegt. Ne? Also
Sie haben also inzwischen verschiedene Zusammenhänge aufgezeigt oder herausgefunden, dass es da Veränderungen gibt in der Wahrnehmung der Flüchtlingsproblematik. Meine Frage wäre jetzt, was sind denn Ihrer Einsicht nach die konkreten Bedingungen, die sich verändert haben? Also was wird denn anders bearbeitet, in der Debatte anders diskutiert? Warum ist es denn erst in den letzten Wochen, Monaten so stark in die ins öffentliche Bewusstsein gerückt?
Naja, ein Grund dafür ist, dass es in den letzten, im Laufe des letzten Jahres so stark ins deutsche öffentliche Bewusstsein rückte, dass die Frage ist eigentlich anders, und die Frage ist, warum erst jetzt die sogenannte Krise so stark ins öffentliche Bewusstsein gerückt ist. Und da ist der Grund einfach dafür, dass die europäische Außen- und Grenzpolitik, die über Jahre lang das Problem ausgelagert hat an die griechischen Außengrenzen auf, ich sage jetzt nur das Stichwort, auf die Insel Lampedusa. Also wenn Sie mit der Bürgermeisterin von Lampedusa vor einem Jahr gesprochen hätten, sie hätte Ihnen wahrscheinlich auch damals schon gesagt, dass es ein großes Problem mit den steigenden Menschen, mit den steigenden Zahlen flüchtender Menschen gibt. Und in Lampedusa waren die Menschen schon damals überfordert oder auf griechischen Inseln wie Lesbos. Mittlerweile ist einfach die Zahl flüchtender Menschen durch den Krieg in Syrien, durch die Afghanistan-Krise so stark angestiegen, dass auch wir in Deutschland, die jahrelang eben das Problem ausgelagert haben, das zu spüren bekommen. Und die Frage sich nochmal neu stellt, wie eigentlich eine solidarische europäische Flucht- und Migrationspolitik aussehen könnte. Und das war so der Hintergrund unserer Veranstaltungsreihe, dass da die Diskussion sehr häufig sehr verkürzt ist, dass eben längerfristige Ursachen, die in der europäischen Grenz- und Außenpolitik liegen, nicht in die aktuelle Debatte mit eingebunden werden. Dass wir so tun, als gäbe es plötzlich eine Krise und als hätte die Krise keine Ursache in den mittlerweile zusammengebrochenen Dublin-Vereinbarungen. Ne? Also die sozusagen, die versuchen, die Flüchtlinge an den europäischen Außengrenzen zu verwalten und abzuschieben und die da lange kein solidarisches Miteinander gebracht haben. Wenn wir über Fluchtursachen sprechen, was hat eigentlich die Tatsache, dass wenn wir jetzt nicht über Syrien oder Afghanistan reden, sondern über Flüchtlinge und Migrantinnen aus anderen Kontexten, was hat es eigentlich damit zu tun, dass Menschen, dass auch deutsche Außenpolitik zum Teil autoritäre Regime unterstützt, dass es Freihandelsabkommen gibt, die Lebensräume, Lebenswelten zerstören und die zu Umweltzerstörung und Korruption führen. Und so, das waren so, wir wollten an der Stelle mit unserer Veranstaltungsreihe Expertinnen von Medico International, aber auch Wissenschaftlerinnen, die sich eben mit Nordafrika beschäftigen, einladen, da größere Zusammenhänge aufzumachen und auch eine eine informiertere, sachlichere und kontexte und zusammenhängende, berücksichtigende Diskussion zu schaffen.
Haben Sie den Eindruck, dass denn diese Bestreben nach genau so einer Art von Diskussion, also die zum Beispiel sachlicher und vielleicht im weitesten Sinne objektiver zu führende Diskussion, dass man da überhaupt was ausrichten kann? Oder sind Sie da nicht eigentlich, ich sag mal, den Mainstream-Massenmedien, vielleicht großen Tageszeitungen vollkommen ausgeliefert und können da gar nichts gegen unternehmen?
Ich sehe es meine Aufgabe als Wissenschaftlerin, aber auch als Bürgerin, dass ich da Foren schaffe und Menschen Räume gebe, über tiefere Zusammenhänge auf eine sachliche Art und Weise zu reden. Und ich finde, gerade jetzt ist es eines der wichtigsten Aufgaben, nicht in so eine binäre Logik des verschiedene Fragen gegeneinander ausspielen zu verfallen. Ne? Also sozusagen, wenn wir darüber reden, wie lassen sich eigentlich die steigenden Zahlen von flüchtenden Menschen bewältigen, wie können wir Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf schaffen, dass wir das in den Zusammenhang setzen mit einer deutschen Sozialpolitik und mit Sozialstaatsabbau und mit der Wohnungskrise in Frankfurt, die nicht nur die Frage aufwirft, wie wir geflüchteten Menschen ein Dach über dem Kopf schaffen, sondern es ist auch für Frankfurterinnen und Frankfurter ein Problem. Und unsere Aufgabe ist es, da Zusammenhänge zu schaffen und eine Diskussion zu schaffen, die nicht arme Frankfurterinnen ohne Migrationshintergrund gegen Frankfurterinnen mit Migrationshintergrund ausspielt. Und wenn ich mir unsere Veranstaltung angucke, bestand da ein sehr großes Interesse daran. Auch über Ängste und Unsicherheiten und Befürchtungen zu sprechen, das ist ja sehr wichtig, das ernst zu nehmen, aber auf eine sachliche Art und Weise, auf eine Art und Weise, die nicht in so eine polemische, populistische Logik verfällt.
Sie haben jetzt ein bisschen einen Überblick gegeben, was so die Essenz Ihrer Arbeit, aber auch dieser Veranstaltungsreihe ist. Würden Sie denn inzwischen sagen, ja, wir haben da auch schon ein bisschen was erreichen können, oder wir haben auch wirklich entscheidende Erkenntnisse gewinnen können in unserer wissenschaftlichen Arbeit, die uns am Anfang gar nicht klar waren, die uns also unterwegs überrascht haben?
Ja, also ich denke, in Bezug auf die erste Frage haben wir da schon was erreicht. Ich denke, ja, vor dem Hintergrund, dass die Veranstaltung erstmal sehr gut besucht waren. Also alle drei bisherigen Veranstaltungen lässt sich schon mal ganz gut zeigen, dass es auch einen Bedarf gibt, in öffentlichen Räumen darüber zu sprechen, sich auszutauschen, sich vielleicht auch zu vernetzen, sich zu informieren. Also wir hatten zum Beispiel auch immer Informationstische, wo die verschiedenen Podiumsgäste, die zum Beispiel mit politischen Gruppen oder mit die im Engagement, also die ehrenamtlich engagiert tätig sind, zum Beispiel auch Infomaterial ausgelegt haben. Die standen danach auch noch zum Gespräch zur Verfügung, um über ihre Projekte zu sprechen, über weitere Kampagnen zu sprechen. Das heißt, diese Form auch von Informationsaustausch, aber auch Diskussion hat meines Erachtens sehr, sehr gut funktioniert. Also das Feedback war immer gut. Wir haben Gäste, die bei der ersten Veranstaltung gekommen sind und auch bei der dritten noch dabei waren. Also deswegen denke ich, dass wir da wirklich das, was wir uns gewünscht haben, auch mit erreicht haben, aber das natürlich auch mit dem Frankfurter Publikum, was auch gezeigt hat, dass es da einen Bedarf gibt, auch in diese Debatten öffentlich zu verhandeln, zu diskutieren, aber auch in die hegemoniale Debatte irgendwie auch so ein bisschen zu intervenieren, weil ich denke, man kann dieses Feld nicht einfach nur den undifferenzierten Diskussionen überlassen und muss auch weiter Räume schaffen, in denen einfach differenzierte Diskussionen, aber auch ein Informationsaustausch, der ja manchmal auch dazu anregen kann, die eigene Perspektive nochmal zu hinterfragen, dass wir das ganz gut, also dass wir dazu beitragen konnten damit. Also deswegen denke ich, dass die Veranstaltung einfach sehr erfolgreich gewesen ist. Ach so, inwiefern sich auch so wissenschaftliche Perspektiven oder Ergebnisse irgendwie nochmal geändert haben. Ich denke, dadurch, dass das einfach nochmal verschiedene Perspektiven, auch Menschen, die in verschiedenen Arbeitsfeldern arbeiten, die sich natürlich auf den Podien, gab es auch Leute, die sich aus der politischen Arbeit, aber auch aus der wissenschaftspolitischen Arbeit auch schon kannten, aber ich glaube, so dezidierte Nuancen, unterschiedliche Perspektiven sind da nochmal aufeinander getroffen und haben natürlich somit auch die eigentliche Wissenschaft, also die eigene wissenschaftliche Arbeit als auch Perspektive natürlich nur nochmal bereichert.
Jetzt hätte ich nochmal eine ganz konkrete Frage, die mir schon zu Anfangs aufgefallen war. Vielleicht haben Sie da Erkenntnisse gewonnen, das würde mich interessieren. Wenn ich mir den Titel angucke, wie umgehen mit rassistischer Gewalt in Deutschland, dann ist der Begriff rassistische Gewalt oder überhaupt rassistisch in diesem Zusammenhang ja jetzt erst seit einiger Zeit in der Diskussion. Vor noch vielleicht einigen Jahren hätte man gesagt, fremdenfeindliche Gewalt. Ist das ein anderer Gegenstand, also bezeichnet dieser neue Begriff rassistisch im Gegensatz zu fremdenfeindlich aus Ihrer Sicht eine neue Sache oder ist es nur für ein neuer Begriff für eine altbekannte Sache? Was ist da Ihr Eindruck?
Das ist natürlich eine Frage auch, wie man Rassismus definiert. Ich denke, dass eine ähnliche Sache und aber auch weiter darüber hinaus etwas bezeichnet. Also es war ja lange im bundesdeutschen Kontext auch so, dass Rassismus ganz stark für Rechtsextremismus, neonazistische Strukturen, aber auch wenn gesamtgesellschaftlich überhaupt für die Zeit des Nationalsozialismus irgendwie reserviert war. Ja, und die Begriffe Ausländerfeindlichkeit und Fremdenfeindlichkeit waren eigentlich die salonfähigen Begriffe irgendwie in den 80er und 90er Jahren, aber auch noch vorher. Das hat natürlich auch so ein bisschen damit zu tun, dass Menschen als Fremd oder Ausländer markiert werden, einmal die vielleicht auch gar keine Fremde oder Ausländer in dem Sinne sind. Also das heißt, der Begriff Rassismus auch für diese Form von Gewalt gegen Menschen, die als fremd konstruiert sind und nicht per se Fremde sind, was soll das überhaupt sein, oder auch Ausländer sind, weitet erstmal, denke ich, die Möglichkeiten darüber zu sprechen, wie Fremdkonstruktion, also die Konstruktion von Menschen als andere, als Fremde überhaupt funktioniert und leitet so ein bisschen weg davon, also Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit, also Rassismus nur als ein Phänomen zu sehen, was irgendwie rechts außen, ja, an den rechten Rändern der Gesellschaft irgendwie operiert. Also der Begriff Rassismus erlaubt es, einmal viel stärker eine Perspektive zu wechseln, die Fremdkonstruktion auch mit bedenkt, und zudem aufzuzeigen, dass es sich hier um ein gesamtgesellschaftliches Phänomen handelt und um ein institutionelles Phänomen und nicht um etwas, was irgendwie nur an den rechten Rändern operiert, funktioniert oder wirkt.
Also vielleicht ist ein gutes Beispiel dafür, auf der Veranstaltung werden wir ja auch unter anderem über den NSU-Komplex sprechen und über die rassistisch motivierten Morde, zum Beispiel den Bombenanschlag in der Kolbstraße. Und man sieht da sehr schön, dass es eben auf der einen Seite die rassistische, terroristische Gewalt gibt, die von den NSU-Täterinnen ausgeht. Gleichzeitig haben wir aber, wenn wir uns angucken, wie danach die polizeiliche Aufarbeitung und die gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung von diesem NSU-Komplex vonstatten geht, sehen wir, dass da Leute, die eigentlich Opfer von einem terroristischen Anschlag waren, nochmal zu Opfern von so einer gesamtgesellschaftlichen, alltäglichen rassistischen Gewalt werden. Ne? Also dass Menschen, die eigentlich in Deutschland leben, die in Deutschland aufgewachsen sind, Kölnerinnen und Kölner, dass die plötzlich, nur weil sie einen türkischen Migrationshintergrund in dritter oder vierter Generation haben, verdächtigt werden, selber, also dass da in mafiöse Strukturen involviert zu sein oder andere problematische Unterstellungen, die da stattgefunden haben. Und wir glauben, dass der Begriff Rassismus zeigt eben, dass es wir sowohl mit einer terroristischen Gewalt von Institutionen oder Gruppen wie dem NSU geht und gleichzeitig aber auch von so einer alltäglichen rassistischen strukturellen Gewalt. Und das wollen wir zusammenbringen in unserer Veranstaltung. Also, und das zeigt vielleicht ganz gut, dass Rassismus eben eine Struktur ist, die und nicht nur eine falsche psychologische Haltung, nicht nur ein Vorurteil, sondern eben darüber hinaus ein strukturierendes Prinzip von Gesellschaft ist, was wir darüber auch ernst nehmen müssen. Und ja, darüber werden wir unter anderem auf der Veranstaltung sprechen.
Ich würde vielleicht noch kurz hinzufügen wollen, dass die Begrifflichkeiten auch insofern wichtig sind, als dass natürlich, also alleine der Begriff Fremdenfeindlichkeit impliziert irgendwie, dass zum Beispiel auch eine gewisse Form von Abneigung gegen Menschen, die als fremd konstruiert werden, irgendwie hieße, man würde sie nicht kennen, ne? Das sind Fremde für uns. Wenn man aber sich anschaut, wie Rassismus funktioniert, es gibt gewisse Repräsentationen, die auch mehrheitsgesellschaftlich wirksam sind von denjenigen, die als Fremde konstruiert werden. Ja, und das hat man zum Beispiel bei dem NSU-Prozess auch ganz gut gemerkt, welche Begrifflichkeiten da im Umlauf waren. Dönermorde, aber das ganz schnell auch irgendwie eine Blutrache, also von der Blutrache die Rede war, etc. Also das ist so ein bisschen, das funktioniert ja gar nicht über die Logik von Fremdheit, sondern eigentlich werden da bestimmte Stereotype bedient, die eigentlich aufzeigen, dass ja, die Mehrheitsgesellschaft oder auch die bundesdeutsche Gesellschaft ganz klar, also dass da ganz klare Vorstellungen auch kursieren von den Menschen oder von den sozialen Gruppen, die als fremd markiert werden.
Das sind also Aspekte, die in Ihrer Forschung jetzt auch schon Gegenstand wurden. Eine Sache würde mich interessieren, gerade bei der Frage, wie werden Fremde wahrgenommen, gesehen, wann sind Fremde oder wann sind Personen Fremde und wann nicht. Wie ist denn die Diskussion oder wie ist denn Ihr Erkenntnisstand zum Thema Religion? In diesem Zusammenhang taucht ja öfter das Wort islamistisch auf, beziehungsweise wird eine Verbindung geschlossen zwischen einer religiösen Ausrichtung, zwischen einer kulturellen Frage und auch Unterschieden, die bestehen können, beziehungsweise die nur vermutet werden. Also zum Beispiel die Frage, wie die Stellung der Frau in der jeweiligen Gesellschaft, gehen wir mal von einer deutschen, christlich dominierten oder von christlichen Vorstellungen durchdrungenen deutschen Gesellschaft aus und einer Gesellschaft, wo Flüchtlinge herkommen, die zum Beispiel durch den islamischen Glauben dominiert ist und diese Wertvorstellungen, die dort herrschen, diese Unterschiede, die dort bestehen, wie tragen die denn zur Wahrnehmung, zur Diskussion und auch zur Erkenntnis bei, die Sie vielleicht gewonnen haben?
Ja, da geht natürlich jetzt ein ganzer Fragenkomplex auf. Also einmal kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen, wenn wir von irgendwie dem Islam sprechen. Das ist meistens ein sehr homogenes, sehr verbreitetes homogenes Konstrukt, was der Islam überhaupt sein soll. Ja, also in muslimischen oder mehrheitlich muslimischen Ländern gibt es ganz unterschiedliche Praktiken, ganz unterschiedliche Stellungen der Frau in der Gesellschaft. Also das muss man, glaube ich, erstmal, da muss man ein bisschen differenzierter schauen, okay, von welchem Kontext sprechen wir überhaupt? Weil Teil von dieser Fremdkonstruktion ist ganz oft die Verallgemeinerung, die Pauschalisierung, die Homogenisierung. Dann ist es einmal so, dass ich auch denke, dass die bundesdeutsche Gesellschaft in diesem Bezug schon längst migrantisiert ist. Also dass es gar nicht so stark so diese gute christlich durchdrungende deutsche Gesellschaft in dem Sinne irgendwie gibt, sondern wenn wir faktisch uns in verschiedenen Städten umschauen, dann sehen wir schon längst irgendwie auch ein Miteinander hybrides, wenn man so sagen will, interkulturelles Zusammenleben, ja, wo dann auch zum Beispiel muslimische Frauen eher die den Sexismus in Institutionen etc., der sich natürlich in der dann ganz stark mit Rassismus auch zusammenläuft, also das ist dann eine Intersektion, also die Verschränkung davon, als zum Beispiel jetzt die Unterdrückung durch eine bestimmte Vorstellung des Islam. Also ich denke, dass wenn wir über die Stellung der Frau in spezifischen mehrheitlich muslimischen Kontexten sprechen, dann müssen wir einmal uns diesen Kontext auch genau anschauen. Wenn es jetzt um den bundesdeutschen Kontext geht und die Frage, was bringen geflüchtete Menschen, die aus mehrheitlich muslimischen Ländern kommen, eigentlich mit, glaube ich, ist es als allererstes wichtig zu sehen, dass diese Menschen von islamistischem Fundamentalismus selbst fliehen. Ja? Also Syrien, Irak etc. sind da sehr gute Beispiele für. Und somit muss man natürlich auch differenziert sehen, so gut was, wie hängen auch irgendwie die die Konstruktionen irgendwie oder das, was wir antimuslimischen Rassismus nennen, irgendwie zusammen in diesen Diskussionen. Und ich glaube, in Bezug auf den bundesdeutschen Kontext ist es auch wichtig, die Zusammenhänge zwischen Extremismus und antimuslimischem Rassismus zu sehen. Türkan Kanbiçak, die am, am Pädagogischen Zentrum des Fritz-Bauer-Instituts und des Jüdischen Museums als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig ist, die am Donnerstag auch auf dem Podium sein wird und in der Präventionsarbeit auch tätig ist, wird nochmal ganz, also Extremismuspräventionsarbeit, wird auch nochmal ganz schön aufmachen können, wie eigentlich das Wechselverhältnis ist zwischen dem steigenden Extremismus und den Erfahrungen von antimuslimischem Rassismus in der bundesdeutschen Gesellschaft. Ja, also dass praktisch kleinen, als muslimisch gelesenen Schülern schon irgendwie gesagt wird, wie also ganz klar vermittelt wird irgendwie, woher sie kommen, wie sie sind, dass sie irgendwie rückständig, barbarisch etc. seien. Und ich glaube, das sind die Wechselverhältnisse, die wir uns genauer anschauen müssen, wenn wir über religiösen, islamistischen Fundamentalismus in Deutschland sprechen wollen. Ich glaube, ein anderer Fragenkomplex, der auch so ein bisschen damit zusammenhängt, sind jetzt die gewaltvollen Ereignisse oder die Diskussion um die gewaltvollen Ereignisse der sexualisierten Gewalt in der Silvesternacht in Köln und anderen bundesdeutschen Städten. Und ich denke, da ist es, da sieht man, glaube ich, auch ganz gut, wie auch zum Beispiel dann auch in den Mehrheitsmedien ganz stark irgendwie wieder der Islam als allgemeines öffentliches Feindbild mobilisiert wurde, um diese Gewalt irgendwie vermeintlich zu kritisieren. Das hat verschiedene Implikationen, die ich persönlich als gefährlich finde, und zwar einmal, weil es weiter muslimisch entweder sich als selbst identifizierte Muslime oder einfach Menschen, die als muslimisch gesehen werden, mal wieder unter Generalverdacht stellt, sie per se als sexistisch, homophob oder auch antisemitisch irgendwie darstellt und gleichzeitig natürlich auch von dem gesamtgesellschaftlich funktionierenden Sexismus in dieser Gesellschaft auch wieder ablenkt. Das heißt, ich würde, wenn es um die Frage von Frauen und der Stellung der Frau, Unterdrückung von Frauen und aber auch queeren Menschen in bundesdeutschen Bezug geht, glaube ich, ist es wichtig und in diesem Verhältnis zu Religion und vor allem dann sowas wie dem Islam, was es eigentlich nicht gibt, also eine Auslegung des Islams, dass man da nochmal genau schaut, so okay, was sind denn eigentlich die verschiedenen Machtverhältnisse, die da auch zusammenwirken.
Viele Aspekte, die dazu beitragen. Sie werden also in Ihrer Veranstaltung jetzt am Donnerstag, 19.30 Uhr, da nochmal ein bisschen genaueren Blick drauf werfen. Das wird eine spannende Sache, oder? Wir werden Erkenntnisse gewinnen.
Ja, also wir haben gerade jetzt am Donnerstag, wie auch schon auf den anderen Veranstaltungen, wirklich ganz, ganz tolle, interessante Gäste aus Wissenschaft und aus den praktischen Bereichen einmal. Also Dr. Kian Nihar, der Kultur- und Politikwissenschaftler, wird da sein. Olivia Sama, die an der Bildungsstätte Anne Frank arbeitet und jetzt eine der ersten, also die institutionelle erste Beratungsstelle für Opfer oder Betroffene rassistischer und rechter Gewalt leitet. Sie wird da sein und wird aus der Beratungsperspektive auch nochmal sprechen. Dann Dr. Türkan Kanbiçak, wie bereits gesagt, Expertin für antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus. Wir haben Vertreterinnen von NSU Watch Hessen da, die den NSU-Untersuchungsausschuss beobachten, ganz wichtige Dokumentationsarbeiten machen und auch nochmal zeigen, wie sich institutioneller Rassismus durch den NSU-Komplex zieht. Und Aysche Gilek, die Aktivistin im Aktionsbündnis NSU-Komplex auflösen ist und nochmal ganz schön zeigen kann, wie die Betroffenen durch die rassistische NSU-Mordserie, also das heißt die Angehörigen der Menschen, die dort ermordet worden sind, eigentlich kontinuierlich weiter mit Tätervorwürfen eigentlich konfrontiert sind, sogar durch die Prozesse hinweg und eigentlich es schon lange so eine Form von migrantischem Wissen gibt, dass es sich hier um eine rassistische Mordserie gehandelt hat und ein Wissen, was lange nicht gehört wurde und teilweise immer weiter auch zum Schweigen gebracht wird. Das heißt, vor dem Hintergrund, dass wir gerade in Deutschland ein ganz starkes Anwachsen von rassistischer Gewalt sehen. Ja, das zeigt sich nicht nur an dem großen Zulauf der Pegida-Bewegung, sondern vor allem auch an dem rasanten Anstieg von rassistischen Übergriffen auf geflüchtete Menschen, deren Unterkünfte, auf Moscheen, Synagogen, aber auch schwarze Menschen, Jüdinnen und Juden, POC und vor allem Roma, wird es, glaube ich, wichtig sein, auch nochmal die unangenehmeren. Und ich denke, das koppelt auch nochmal an die Veranstaltung zurück, weil wir ja schon auch so ein bisschen nicht nur über die Willkommenskultur, die sogenannte, sprechen wollen, sondern auch irgendwie, was geht da auch mit einher? Was sind eigentlich auch Themen in Bezug, im Rahmen dieser Debatte um Flucht und Asyl, über die nicht so viel gesprochen wird? Und das ist zum Beispiel auch der Anstieg, der rasante Anstieg rassistischer Gewaltformen, und da einfach mal wieder informativ zu sagen, gut, was ist da eigentlich los und wie können wir dieser Gewalt begegnen aus verschiedenen Perspektiven und wie lässt sich diese Gewalt im bundesdeutschen Kontext auch so ein bisschen historisch kontextualisieren. Also viele erinnert das ja auch sicher an die späten 1980er, aber auch an die 1990er Jahre und die rassistischen Pogrome, und wir da auch so ein bisschen nochmal aufmachen wollen, wo sind da die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten, und wie sind die Konjunkturen von Rassismus gerade in Deutschland. Also es wird eine sehr spannende, interessante, informative, aber auch hoffentlich einfach Perspektiven austauschende Veranstaltung. Und wir laden herzlich dazu ein.
Jo, also wir sind gespannt, was da passieren wird. Wir werden uns das nochmal angucken. Das waren jetzt die Kolleginnen Klingenberg und Thompson, die uns ein bisschen erzählt haben. Gibt es viele Fragen, die vielleicht eine Beantwortung finden, und da sind wir nachher ein bisschen schlauer. Ja, das war unser eines Thema, oder was heißt das Thema? Das war unser ein Beitrag zu einer Veranstaltung morgen, wo es um die Flüchtlingsproblematik und auch Gewalt dazu geht. Jetzt haben wir noch einen zweiten Beitrag dazu, beziehungsweise eine zweite Unterhaltung. Sophia, erzähl mal.
Genau, es gibt noch eine zweite Unterhaltung, zwar mit Mariam Heckmatschor bin ich in Kontakt getreten von Welcome Frankfurt, die ein bisschen über die Situation in Fechenheim, über die Erstaufnahme erzählen wollte, die eben auch einen offenen Brief verfasst haben, dort ein bisschen aufzuklären, was es eben für Beschwerden von Flüchtlingen selber gab, dass es Medizin, also sie wird es gleich erzählen, ich muss da jetzt nichts vorwegnehmen. Mhm. Auf jeden Fall haben wir sie jetzt gerade in der Leitung.
Ja, das sollte eigentlich gerade funktionieren. Genau, wir probieren einfach mal, wir sagen Hallo.
Mhm. Ja, schönen guten Tag, hier ist Maja Meck-Machor von Welcome Frankfurt.
Hallo, Frau Maja Meck-Machor, schön, dass Sie da sind.
Danke.
Sie sind gerade noch in der Straßenbahn, hatten Sie vorhin erzählt.
Nee, jetzt bin ich angekommen.
Okay, super.
Weil ich dachte, dafür zu laut.
Okay.
Und ja, ein bisschen ruhiger Ort jetzt.
Okay, dann kannst du ja jetzt losgehen. Sehr schön. Und zwar...
Und die Freundin ist auch weg.
Ah, also okay.
Ich mache alles.
Okay, alles klar. Genau. Dann reden wir mit Ihnen.
Genau.
Genau, es ging die letzten Tage ein offener Brief über die Internet-Äther, über die E-Mails, und die Wirkung ist auch mittlerweile bei der Frankfurter Rundschau angekommen. Und auch das Sozialministerium hat sich bereits dazu geäußert.
Genau.
Wir wollen aber jetzt erst mal kurz von Ihnen wissen, können Sie sich kurz vorstellen und etwas zur Initiative Welcome Frankfurt erst einmal sagen?
Ja, genau. Also, Welcome Frankfurt ist also am 5. September, wo diese ganze Flüchtlingswelle in Frankfurt angekommen ist, waren mehrere Helfer am Hauptbahnhof und haben einfach geholfen. Die waren auf verschiedenen Gruppierungen da. Und dann haben wir irgendwann, da waren wir auch jeden Abend da, und irgendwann haben wir uns beschlossen, dass eine Vollversammlung haben, sollen alle kommen und eine Struktur soll geben und was wir wollen, was für Ziele wir haben. Und dann haben wir am 5. September haben wir eine Vollversammlung gehabt. Mehrere hundert Menschen waren da. Und nach langem Überlegen und Besprechungen haben wir uns zu dieser Gruppe, also diese Namen gegeben, und haben wir angefangen zu arbeiten. Und dann gab es auch Arbeitsgruppe, Entschuldigung, ich muss aus. Hasenarten, weil ich gerade angekommen bin. Ja, und gab es Arbeitsgruppen und haben wir angefangen zu arbeiten, haben wir auch direkte Kontakt mit Flüchtlingen gehabt und ja, haben wir auch jeden Abend oder nee, Tag und Nacht am Bahnhof dort erstmal die Flüchtlinge geholfen und Sitzungen gehabt. Ja.
Mhm. Ja. Okay, können Sie kurz schildern, was die Hauptinteressen von Welcome Frankfurt sind und wo also, Sie Ihren Handlungsbereich sehen?
Also Interesse von Welcome Frankfurt an erster Stelle, also gleiche Rechte für alle Menschen. Mhm. Also und Moment, Entschuldigung. Und ja, wir sollen im Sinne von Flüchtlingen arbeiten, das war uns sehr, sehr wichtig. Und wir haben also uns auf vier Grundsätze uns geeinigt und das soll einfach wir handeln nur im Interesse von der Flüchtlinge und arbeiten nur im Sinne nur in diesem Sinne mit Behörde zusammen. Und dritte wäre, wir übernehmen keine hoheitlichen Aufgaben. Und vierte wäre, wir grenzen niemanden vor der Hilfe aus. Also egal aus welchem Land Flüchtlinge kommen, und die sollen geholfen werden. Mhm, okay. Und das war für uns, also diese vier Grundsätze hatten wir damals verabschiedet.
Das haben Sie in der Vollversammlung entschieden?
Genau, im Volk, genau.
Mhm. Okay, alles klar. So, jetzt sind Sie ja gerade, ich hatte ja auch nach dem Handlungsbereich gefragt, jetzt sind Sie aber auch gerade bei der Erstaufnahme aktiv, die in Fechenheim genau. Anfang des Jahres in Betrieb genommen wurde, oder wann war das genau?
Das war am 15. Dezember, haben die geöffnet, also, und, ja, da waren wir noch nicht so richtig aktiv, bis diese, Hungerstreik im anderen, also, Unterkunft in Fechenheim, im Sportfabrik war, da sind wir hingegangen und wollten wissen, warum diese Flüchtlinge im Hungerstreik treten. Und dann haben wir erfahren, dass sie auch erfahren haben von Zuständigen, dass sie nach Neckermann ziehen sollen. Und deswegen sind die auch im Hungerstreik getreten und wir wollten die begleiten, waren wir dann fast jeden Tag da, mit denen gesprochen und die interviewt und die auch, wo wir konnten, unterstützt. Und ja, und dann kam dieser Donnerstag, wo die tatsächlich da nach Neckermann ziehen mussten. Datum habe ich jetzt nicht im Kopf. Das war letzte Woche oder Moment, also Datum war 21. genau. 21. Januar war das. Die wir auch, also die haben uns berichtet, kommt bitte, die wollen uns zwingen, nach Neckermann zu ziehen, und sind wir auch gegangen. Wir waren von 9 Uhr morgen da und haben wir gesehen, dass also Flüchtlinge sich weigern, nach also Neckermann zu ziehen, und viele Busse waren da, also 4, 5 oder 6 bis 6 Busse waren da. Und die haben ganz viel Druck von Mitarbeitern von Fechenheim bekommen, dass sie auch auf jeden Fall gehen müssen. Und erster Bus war, glaube ich, gegen 10 Uhr, so mit 50 oder 60 Menschen aus diesen 300 Flüchtlinge sind weggefahren nach Neckermann. Und dann die anderen haben sich weiter geweigert und wollten nicht hin. Und also bis Abend hat's gedauert. Also irgendwann gegen Mittag waren 200 von diesen 300 weg. Und ab Mittag waren nur noch zwischen 80 bis 100 Flüchtlinge übrig geblieben, die sich geweigert haben, dorthin zu gehen. Und die wurden, also ihre Sachen wurden rausgeschmissen von Mitarbeitern von Fabrik, Sportfabrik, und die waren alle auf der Straße und die Türen waren zu, und das war auch sehr kalt, und die mussten mit ihren Kindern sogar in dieser Kälte bleiben, und die haben gesagt, nee, also die haben Plakate geschrieben und die haben gesagt, wir wollen nicht, wir haben Angst. Und wir haben auch immer gefragt, warum sie die nicht nach Neckermann ziehen wollen. Wir haben gesagt, ja, wir haben gehört, bis 2000 Menschen sollen dort leben. Und wenn wir mit 300 Menschen hier so viel Probleme hatten und so wenig, also haben sich um uns gekümmert, wie soll mit 2000 gehen? Und deswegen, also wir gehen davon aus, dass wir noch weniger Hilfe bekommen und noch mehr Streit zwischen Flüchtlingen geben konnte bei 2000. Und deswegen wollen wir, und außerdem haben auch viele gesagt, wir sind meistens dritte oder vierte Mal innerhalb zwei Monaten, drei bis viermal müssen sie von einem Heim in ein anderes Heim ziehen. Und die sind halt müde, haben die gesagt, und die wollen endlich mal zur Ruhe kommen. Die sind vom Krieg geflüchtet und die wollen nicht alle paar Wochen nochmal Koffer packen und woanders in neue Umgebung wieder gehen. Besonders für die Kinder ist ganz schwierig, haben die gesagt. Ja, und jetzt sind die da und die mussten, also die wurden gezwungen, die haben auch sogar Drohungen mit Polizei bekommen, dass sie, also falls ihr nicht geht, dann kommt die Polizei, oder sogar haben die gesagt, weil die Kinder im Kälte stehen, dann kommt, kann auch Jugendamt kommen und eure Kinder wird euch weggenommen. Also ganz viel Druck und letztendlich, ich glaube, das war gegen 18 Uhr, diese letzte 80 bis 100 Flüchtlinge sind auch mit Taxi teilweise, weil Busse waren alle weg. Die mussten entweder zu Fuß oder per Taxi nach Neckermann gehen, also zu Neckermann gehen. Und da, seitdem die da sind, also diese Ängste hat sich bestätigt. Die berichten uns jeden Tag. Wir haben Kontakt gehalten und die berichten, also dass doch so ist, wie die gedacht haben. Also manche Zimmer bis 80 Personen ein Zimmer leben und die anderen kleinere 60 oder 40 Leute in einem Zimmer. Und da gibt es natürlich fast jeden Tag Streit, Schlägerei, sogar mehrmals Polizei muss dahin gehen, weil ja, die stehen unter Druck von allen Seiten. Die bekommen wenig Essen, die werden selten satt, und entweder weil das Essen ganz wenig ist oder schmeckt einfach nicht. Und die bekommen wenig zum Trinken, Tee zum Beispiel, viele von denen sind krank. Und die mussten halt viel mehr warme Getränke bekommen, aber es gibt nur so drei Mahlzeiten, einmal Tee oder Kaffee. Also Kaffee gibt's noch zum Frühstück, haben wir gehört, und Tee gibt's auch zum Mittagessen und Abendessen. Sonst zwischendurch kriegen sie keinen Tee und Kaffee. Und Obst und Gemüse gibt's ganz wenig, haben die erzählt. Und lange Schlange. Als wir gefragt haben, was macht ihr tagsüber, die haben gesagt, nur in Schlange stehen. Also morgens, wenn wir aufwachen, haben die gesagt, um 7 Uhr fängt an, muss man in Schlange stehen für Frühstück, und bis man dran ist und gegessen hat, dann muss man wieder anfangen, weil um 12 Uhr gibt es wieder Mittagessen. Vom 8 bis 10 Uhr ist Frühstück. Das heißt, um 7 Uhr muss man in Schlange stehen, und wenn die fertig sind, also letzte Runde um 10 gegessen hat, dann um 12, also gibt es Mittagessen. Das heißt, vom 11 muss man die wieder in Schlange stehen, und abends gibt es zwischen 17 und 19 Uhr, dann müssen sie sich wieder anstellen. Mhm. Und die haben gesagt, also diese von 19 Uhr bis nächsten Morgen um 7 Uhr, das ist sehr lang, und die kriegen, also meistens auch Kinder, kriegen Hunger, und weil die auch nicht genug zum Essen bekommen. Und also es gibt auch ganz viel Beschwerde, dass sie krank sind und wenig Ärzte da sind, oder gibt es wenig Medikamenten, wenn die sagen, wir haben Kopfschmerzen oder Fieber, dann Security sind also sehr unfreundlich auch und zucken auch mit Schulter und sagen so, geht's uns nicht an, die Ärzte sind nicht da, weil die schließen auch, die sind nicht Tag und Nacht da, wie die uns erzählt haben. Ja, also in jeden Richtung. Also die haben Beschwerde überall. Also, und die haben gerade heute, wo wir da waren, waren viele Familien mit Kinderwagen da. Und die haben uns erzählt, wir wohnen zum Beispiel im 40. Stock oder 50. Stock. Da gibt es keinen Aufzug. Es gibt Aufzug, aber entweder ist kaputt, weiß ich nicht, die dürfen das nicht benutzen. Und die müssen diese Kinderwagen jeden Tag tragen. Und oder es gibt behinderte Menschen, wir haben sogar ein Video, Flüchtlinge haben selbst aufgenommen, diese Video. Es gibt Behinderte mit Rollstuhl da, Und in diese Video kann man sehen, dass jemand also diese Rollstuhl trägt und diese Behinderte musste selber sich an also diese Gerüst festhalten und sich hochziehen. Ganz, ganz schlimm, also diese Video, man es sieht. Und ja, das ist auch ein großes Problem, dass die halt auch keinen Aufzug haben, wenn die bis 40 Stock ziehen, also laufen müssen.
Mhm. Ja.
Ja.
Okay, das klingt ja alles so, dass irgendwie Kapazitäten fehlen, die eigentlich versprochen wurden, dass sie da wären. Also wenn dann irgendwie teilweise 80 Personen in einem Zimmer sein müssen.
Genau. Ja.
Genau. Nochmal eine kurze Frage vorweg. Es geht ja um das ehemalige Neckermann-Gelände, ne? Sie haben ja des Öfteren erzählt, dass Sie nach Neckermann mussten.
Das ist eine größere Anlage und dort haben auch wirklich so viele, also Tausende von Personen Platz. Stimmt das?
Genau. Haben die gesagt, also Flüchtlinge haben uns gesagt, wie wir dort so beengt leben, konnte auch mehrere Tausend noch kommen. Also 2000 ist nicht. Die konnten, also ein Teil vom Gebäude ist total, steht total leer. Das heißt, die konnten, wenn die wollen, auch bis 10.000 Flüchtlinge da konnte reinpassen, so beengt, wenn die leben. Und daher, also im Moment ist 1000 laut Frankfurter Rundschau 1600.
Sie haben vorhin gesagt, dass es da auch öfters Streit innerhalb der Flüchtlinge gibt. Also wenn die Personen alle dort sind, wie kommt es dazu? Oder ist wirklich die Situation so angespannt? Ist wirklich die Verfassung jedes Einzelnen so angegriffen, dass da schon Kleinigkeiten ausreichen, dass es dazu zu einem Eklat kommt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert denn da?
Also Sie wissen ganz genau, dass meisten von diesen Flüchtlingen, die kommen von Kriegsgebieten, die sind sowieso traumatisiert. Die haben ganz viel Schlimmes auch unterwegs während Flucht erlebt. Und viele Menschen haben die haben gerade auch, heute haben die uns erzählt, was sie unterwegs erlebt haben. Und solche Menschen mit solchen Trauma, wenn die hier ankommen, die brauchen Ruhe. Und das haben die nicht leider. Und dann kommt noch dazu, dass sie krank sind und keiner achtet, dass sie Hunger haben und keiner achtet und auch andere Missstände. Und natürlich, die haben auch selber gesagt, wenn jemand von uns vorbeigeht und uns aus Versehen trifft, konnte man platzen. Und deswegen also kommt ganz leicht zu solche Streiterei. Und es gibt auch also kulturunterschiedliche Sachen oder Religion und ja, also das ist total verständlich für mich, dass sie in so einer Situation, dass sie meistens krank, verletzt, traumatisiert, dass sie auch so Streit, also dass auch so Streit kommt, ist kein Wunder für mich.
Jetzt gibt es ja in jeder Gesellschaft immer ein bisschen Leute, die vielleicht eher egoistisch sich verhalten, andere eher für andere geöffnet sind. Ich könnte mir schon vorstellen, das ist eine Frage, ich weiß nicht, ob das zutrifft, ich könnte mir schon vorstellen, dass es natürlich auch unterhalb der Flüchtlinge Personen gibt, die sagen, naja, das kann man alles nicht so streng sehen, die vielleicht ein bisschen moderierend wirken, beziehungsweise auch auf ihre Leidensgenossen auch ein bisschen einwirken und versuchen, Streit zu vermeiden. Gibt es das oder ist das einfach hoffnungslos?
Nee, hoffnungslos sehe ich überhaupt nicht. Es gibt so viele Menschen, die da auch versuchen, zu moderieren. Wie gesagt, die haben auch nicht bessere Situation als die anderen. Die Kinder haben besonders. Und wenn die sehen, dass ihre eigenen Kinder so krank sind und keiner kümmert sich darum, die haben also schon mehr Stress als die anderen, die also keine Kinder haben, keine Familie dort haben. Die haben Solidarität, aber ich habe auch gemerkt, dass Security zum Beispiel oder Mitarbeiter von Neckermann, die Flüchtlinge erzählen selbst, dass denen Angst machen. Passt auf, also wenn ihr das macht, dann könnt ihr abgeschoben werden. Und das, also diese Angst verursacht, dass sie auch nicht so ruhig bleiben können. Aber wir haben nur liebe, nette Menschen kennengelernt. Aber wenn die auch durchdrehen, also kann man auch verstehen, das ist verständlich, also menschlich.
Mhm.
so ein Zustand.
Ja, jetzt sind Sie ja an die Bewohnerinnen und Bewohner herangetreten und haben Sie nach Ihren Erfahrungen gefragt. Gibt es da auch Reaktionen in dem Sinne, dass Sie durch den Support, den Sie leisten, es auch Hoffnung gibt für die Geflüchteten?
Was für Hoffnung meinen Sie zum Beispiel?
Dass die oder? Generell, dass die Situation sich verbessert dort in der Unterkunft.
Also wir haben zum Beispiel heute erzählt, heute gab es also vom Staat, oder ich weiß nicht, wir haben nicht rausgekriegt, wer diese Menschen, die mit Anzug waren, die da waren. Also es gab eine Gruppe, die da waren, und deswegen gab es auch Verbesserungen. Die haben sich so gefreut, dass heute sehr leckeres Essen und genügend Essen da war. Weil also auch Reporter waren heute da und es gab auch Spiele für die Kinder heute ausnahmsweise und es gab auch Deutschkurs heute da. Die haben einen Tischfußball heute, also ohne Ball natürlich, haben die erzählt. Ball müssen sie selber besorgen. Ja, so ein bisschen Verbesserung gab es heute und die haben sich total gefreut. Aber viele haben gesagt, ja, ab morgen sieht wieder anders aus. Das wissen wir schon. Heute war nur wegen diese Leute, die da waren mit Anzug. Und die haben nicht so viel Hoffnung, dass viel sich ändert. Weil wir sagen auch immer, also wir sind unabhängig, wir haben nicht so viel Macht wir können nicht viel bewegen und also Welcome besteht aus einzelnen Personen, wir sind keine Organisation, also irgendwo also abhängig ist und Geld kriegt. Und da hat die Wissen, also wir können einfach zuhören und berichten. Mehr können wir nicht machen. Und daher, also so viel Hoffnung haben sie nicht. Die haben heute, wie gesagt, sich gefreut, aber misstrauisch. Und viele haben gesagt, so, morgen sieht wieder wie normal aus.
Okay. Ja. Was sind denn zur Verbesserung der Lage Ihre konkreten Forderungen, die Sie gestellt haben durch den Brief, den Sie geschrieben haben?
Genau. Also wir haben gesagt, also mehr Ärzte, also mit mehr medizinische Vorsorge sollte geben, mehr Essen, genügend Essen und mit besserer Qualität natürlich, mit Obst und Gemüse, vitaminreiche und soll noch also freundlichere Security soll dort geben, weil viele erzählen, dass sie sehr aggressiv sind. Das soll geben und ja, was wollen wir noch? Und also wir wollen an allererster Stelle, dass Neckermann schließt. Also dachten wir, dass es also das so in Massenunterkunft sollte nicht geben. Aber bis dahin haben wir gesagt, sollte diese Missstände behoben werden, so schnell wie möglich.
Mhm. Ja. Okay, haben Sie da schon konkrete Reaktionen bekommen auf diese Forderungen?
Also wir haben am Freitag eine Sitzung, wir haben alle eingeladen, da werden wir mehr erfahren, was sie dazu sagen. Wir haben ansonsten im Rundschau gelesen, dass Neckermann sich gemeldet hat, also der Leiter widerspricht alles und sagt, das stimmt überhaupt nicht, alles ist wunderbar und also, dass die gesagt haben, genug ausreichende Sanitäranlagen ist da und so viel Toilette und Duschen, oh, aber Flüchtlingsheim, das stimmt alles nicht. Und ja, also diese Reaktion haben wir gesehen, aber wir haben auch viele, die uns angerufen haben, geschrieben haben, die auf unserer Seite sind, uns glauben, weil Flüchtlinge erzählen auch nicht nur uns, sondern auch wenn die haben, manche von denen haben die Sprachkurs und dort erzählen sie auch ihre Sprachlehrer genau das, was wir beschrieben haben. Und ja, also wir haben sogar mit manche Helfer, die früher diese Flüchtlinge geholfen haben oder jetzt sogar dort sind, und die haben uns auch bestätigt, natürlich wollen die unerkannt bleiben. Auch die Flüchtlinge, die uns also Filme, Videos, Fotos und alles gezeigt haben, Die wollen auch also nicht erkannt werden. Die haben alle Angst. Eine seinen Job verliert und Flüchtlinge haben Angst, dass sie abgeschoben werden oder negativen Einfluss auf ihre also Asylverfahren hat. Deswegen, also das war so. Mehr haben wir positive Reaktionen gehabt als negativ.
Okay, ja. Und Sie haben gerade erzählt, es war eine Veranstaltung geplant, in der Sie sich weiter organisieren wollen. Können Sie da kurz noch was zu sagen, falls Interessierte zuhören, die auch gerne kommen wollen?
Genau, am Freitag haben wir im DGB-Haus eine Veranstaltung, die wir haben unsere offene Brief auch an mehrere Menschenrechtsorganisationen, an einzelne Personen, an Promis, an viele Leute geschickt und die alle eingeladen. Wir haben auch sogar Neckermann angeschrieben, ASB, die sollen auch kommen und sich dazu äußern, wenn wir uns nicht glauben. Also werden auch Flüchtlinge kommen. Und wir wollen an diesem Tag eine unabhängige Beobachtergruppe bilden, die reingehen und sehen, was da los ist und sich selber ein Bild von der Lage machen. Und daher versammeln wir uns an diesem Tag. Genau.
Genau. Um wie viel Uhr und an welchem Ort versammeln Sie sich dann an dem Tag?
Wie gesagt, also wir sind, Freitag ist der 5. Mhm. Also 5. Februar im DGB-Haus um 17 Uhr werden wir uns treffen.
Okay, also für weitere Interessierte ist es möglich, am 5.2.2016, die auch Interesse haben an der Beobachtung der Vorgänge in der Unterkunft im DGB-Haus zu erscheinen, um 17 Uhr am 5.2.
Genau.
Okay, vielen Dank. Das waren schon viele Informationen.
Ja, ich danke Ihnen auch, dass Sie sich gemeldet haben.
Ja, sehr gerne.
Jo, vielen Dank. Also wir werden das mal ein bisschen weiter verfolgen und wenn es da neue Sachen gibt, dann werden wir da vielleicht auch noch mal reingucken. Bestimmt eine gute Möglichkeit für Personen, die sich zum einen ein eigenes Bild machen wollen, aber zum anderen auch ganz konkret vor Ort aktiv werden wollen, einfach mal auch dann vorbeizuschauen.
Ja, wir werden uns freuen.
Jo, vielen Dank.
Danke Ihnen auch.
Jo, vielen Dank. Also, Sophia, jetzt haben wir schon gesehen, da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze, sich der Problematik zu nähern. Also auf der einen Seite zu gucken, ich sag mal von eher so einer akademischen Sichtweise, was hängt da wirklich dahinter, wie sind die, stecken die Sachen zusammen, wie funktioniert das? Und die andere Sache ist natürlich, was kann man ganz konkret machen, was kann man vor Ort tun, weil oft ist es ja auch schon mal hilfreich, einfach mal zu sehen, wie das wirklich aussieht, oder?
Ja, auf jeden Fall ist es hilfreich. Also vor allem auch, dass sich Menschen trauen, dann auch direkt vor Ort zu gehen. Und obwohl die Möglichkeiten ja schwierig zu sein scheinen, wie sie das gerade erzählt hat, dass eben auch ehrenamtlich dort gar nicht Zugang haben, trotzdem mit Engagement dahinterstehen, einen Brief verfassen und versuchen, dort trotzdem etwas erreichen zu können.
Also ich denke, da gibt es bestimmt noch eine Menge Sachen zu tun und jetzt nicht nur akut in solchen, ich sag mal, Orten, wo Leute zuerst hinkommen, also auch Flüchtlinge zuerst hinkommen, sondern die Frage ist ja auch, wie sieht ja denn die Zukunft aus? Wie sieht das in einem Monat, in einem Jahr, vielleicht in 5 Jahren aus? Weil wer weiß, was sich bis dahin entwickelt und unter Umständen werden wir immer noch uns mit Flüchtlingen, ehemaligen Flüchtlingen unterhalten müssen und uns überlegen, wie kriegen wir das als Gesellschaft insgesamt hin.
Ja, das ist richtig, auf jeden Fall. Also der weitere Weg ist auf jeden Fall auch interessant. Es ist nicht selbstverständlich, dass es alles positiv weiter verlaufen wird.
Ja. Gut, das war das ABS-Magazin für heute. Oder haben wir noch was?
Nö, das war's für heute.
Ja, also das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und jetzt krieg ich's nicht hin. Also das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Lokalradio. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns schreibt, beziehungsweise auf unsere Webseite gebt. Das heißt, ihr wisst vielleicht die Adresse schon, aus dem FF, wie sagt man sofort, parat, also absmagazin.de, absmagazin ein Wort. Dort könnt ihr auch die ehemaligen Folgen nachhören und könnt dann auch euch immer noch ein bisschen schlau machen zu einem bestimmten Thema.
Genau.
Ja, dann spielen wir jetzt noch ein bisschen Mucke. Die als nächste Sendung müssen wir gleich nochmal gucken, was es gibt. Aber dann gibt es jetzt nochmal ein bisschen Musik. Und schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal.